Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off the Tee, der Golfblog Podcast. Ganz offen, ehrlich gesagt, jetzt gerade in der dritten Version, weil ich zum dritten Mal es jetzt erst hinbekommen habe, den Podcast richtig auszusprechen. Patrick, ich übergebe dir das Wort.
Ja, gefühlt war das jetzt die sechste oder siebte Version sogar. Und du hast auch noch vergessen, deinen Namen zu sagen. Also, das war Yannick Rosenberger, Stammgast, wie ihr es kennt, ja. Wir haben es ein paar Mal versucht, das Intro einzusprechen, hat nicht geklappt, lag daran, dass wir schon eine Folge aufgenommen haben. Und zwar, lieber Yannick, wo kann man diese Folge finden? Die kann man?
Die Folge kann man in meinem Podcast finden. Wir gehen auch gleichzeitig online. Das heißt, wenn du diese Folge dir anhören kannst, dann kannst du dir auch die Folge in meinem Podcast anhören. Ich denke, auch die wird in den Shownotes verlinkt werden.
Zu 100%. Das bedeutet, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, machst du hier bitte Stopp, gehst zu dem erfolgreicheren Podcast, also zu dem Golden One Podcast von Yannick und hörst dir die Folge an. Wir haben uns auch extra beeilt, dass wir das schnell machen. Fast 30 Minuten haben wir geschafft und wenn du die 30 Minuten angehört hast, dann darfst du jetzt wieder weiterhören. So,
sehr
danke, dass du
gut.
Das angehört hast, genau, sehr gut. Pass auf, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze so, die Golflehrer-Fragen beantworten wir bei dir und die Mentaltrainer-Antworten, Fragen beantworten wir bei mir. Das heißt, die erste Frage, die finde ich total toll, die kann man auch finanziell beantworten, wie ich die andere Frage beantwortet habe. Lieber Yannick, ab wann braucht man einen Mentalcoach?
Ja, sehr spannende Frage. Ich finde es auch immer gut, wenn Fragen so komplett allgemein gehalten sind, weil dann kann
Sind
ich
die
von,
besten.
dann kann ich alles erzählen dazu. Ab wann brauche ich einen Mentalcoach? Jetzt gibt es dazu ganz ehrlich verschiedene Antworten. Du kannst dir die raussuchen, die dir am besten gefällt. Und zwar, ich bin der Meinung, das Thema Mentaltraining oder so wie wir es machen, so wie ich es mache, im Sinne von zum Beispiel einem Seminar, hilft nahezu jedem Golfer. Jeder, der irgendwie ein bisschen Spielerfahrung gesammelt hat und, sage ich mal, Handicap 36 hinter sich gebracht hat, wird dieses Thema auf jeden Fall helfen. Wann du aber wirklich einen Mentalcoach brauchst, das hängt ein bisschen davon ab, wie reflektiert du dein Golfspiel betrachten kannst und möchtest. Und wie sehr, weil ich weiß, dass es sehr, sehr vielen sehr schwerfällt, sich einzugestehen, dass gewisse Situationen eben unter Druck anders sind als auf der Range oder in einer Privatrunde. Und wir nach Lösungen oder das Problem an anderer Stelle suchen, obwohl es manchmal tatsächlich wirklich zwischen den Ohren liegt, sozusagen. Also, um das anders zu beantworten, du brauchst dann einen Mentalcoach, wenn du merkst, dass die Dinge, die auf der Range und in der Privatrunde gut funktionieren, auf einmal in einem Turnier nicht funktionieren. Das ist meistens, oder das ist sehr, sehr häufig, ist, ja, das ist eine ganz einfache Antwort. Da funktionieren einfach mentale Prozesse nicht zusammen, die dazu führen, dass es unter Druck nicht abzurufen ist, was du normalerweise kannst. Das ist mal so die kurze und knackige Antwort. Ne? Weil du, Patrick, du hast ja gesagt, wir sollen uns ein bisschen ranhalten.
Was sagst du zu weil Frage nicht, aber dieses Gespräch hatte ich ganz oft gerade mit Eltern. Ich möchte keinen schlafenden Hund wecken. Also quasi einen Spieler, der eigentlich denkt, er hat keine Probleme, in Anführungszeichen. Sag so, hör mal, Bub, du bist gut, ja, aber jetzt brauchst du einen Mentalcoach. Ist es etwas, was du sagst, okay, kann ich einen Spieler durch einen Mentalcoach sogar schlechter machen? Oder, also wie gesagt, weil das ist so ganz häufig, was man hört, ich spiele ja gut genug, brauche ich nicht. Ich will da keine schlafenden Hunde wecken.
Ja. Ist relativ einfach zu beantworten. Es gibt gute Mentaltrainer und es gibt auch nicht so gute Mentaltrainer, so wie es gute Golftrainer und weniger gute Golftrainer gibt. Und ich behaupte mal, ein guter Mentaltrainer weiß oder findet heraus, wo überhaupt Probleme da sind. Und wenn gar keine Probleme da sind, an den richtigen Schrauben zu drehen oder die richtigen Infos weiterzugeben. Weil natürlich ist es gefährlich. Ich kann auch jemandem ein Problem einreden, ja,
Ja,
damit ich
ja.
überhaupt irgendeine Grundlage habe, worüber ich jetzt sprechen kann. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv und auch wirklich ja, gefährlich für dein Golfspiel, weil ab einem gewissen Level ist es, ich fand die Aussage von Bernhard Langer vor kurzem sehr, sehr interessant, auch wenn sie genauso missverstanden wird wie Golf ist 90% Kopfsache. Bernhard Langer hat gesagt, dass es völliger Quatsch ist, dass Golf nur zwischen den Ohren stattfindet. Dass es aber sehr wahr ist, dass wenn zwei Spieler rausgehen, die auf einem gleichen Level sind, dass sehr wahrscheinlich der mentale Teil den Unterschied macht. Aber es ist natürlich kompletter Quatsch ist, wenn wir beide jetzt rausgehen, nehmen wir an, du hast Handicap 18, und wir spielen jetzt gegeneinander, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass du mich schlagen wirst, einfach aufgrund dessen, dass meine spielerische Kompetenz etwas höher ist und ich mich mental gar nicht so schlecht verhalten kann, dass ich jetzt so viel Schläge schlechter als mein Handicap spiele. Wenn ich jetzt aber mit dir rausgehe, Patrick, wo wir irgendwie auf einem Level rumdümpeln, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass der mentale Teil einen sehr, sehr großen Unterschied machen wird. Ja, also wenn du mental stärker bist, wirst du wahrscheinlich gerade, kennt ihr alle, auf den letzten Löchern, es wird eng, ich will unbedingt gut spielen, ich will mein Handicap verbessern oder ich will mich noch puffern oder ich will die Clubmeisterschaften gewinnen, es ist eng. Auf einmal fängt es an, dass da oben zwei, drei Gedanken mehr auftauchen, als es bei der Privatrunde der Fall ist. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehe, dann habe ich eben ein Problem. Auch wenn ich davor vielleicht noch nicht wusste, dass ich ein Problem habe. Ja, also es geht nicht darum, beim Mentaltraining nur Probleme zu behandeln, sondern es geht darum, ein Konzept an der Hand zu haben, wie ich mich auf dem Golfplatz verhalte, wie ich an Situationen herangehe. Und ich glaube, das kannst du immer verbessern, egal wie stark du bist in diesem Bereich.
Vor allen Dingen, was man ja auch sagen muss, also finde ich zumindest, ich finde ja auch die Thematik Stärken total toll. Ja, also wenn du jetzt wirklich, du bist ein Spieler und denkst erstmal, boah, ich habe eigentlich gar keine Probleme und es ist alles super, kann ja trotzdem ein Mentaltrainer dir helfen, quasi noch besser im Mindset zu werden. Ja, so gerade so, also meine ganz, ganz persönliche Meinung, sag bitte, wenn es falsch ist, aber Stärken finde ich super. Ja, man muss ja nicht immer nur was Negatives haben, das gesagt hast, dieses, oh, du bist, ich, jetzt finde ich einen Fehler, dass du mich brauchst, sondern es kann ja auch mal sein, dass einfach mal so ein bisschen Lob, ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mal, das machst du schon sehr gut, was können wir noch besser? Ja, das, ich glaube, deshalb, also meine Antwort, ich bin ja kein Mentalcoach, wäre so, also du brauchst immer einen, ja, und auch wenn du sehr gut bist, solltest du einen haben. Einfach nur, um noch besser zu werden.
Ja, genau, um noch besser zu werden, um das Maximum rauszuholen. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Golfer, die gehen jedes Jahr, alle 2 Jahre zu einem Fitting, um zu schauen, ob der neue Driver jetzt nochmal 3 Meter mehr bringt. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist. Aber am Ende des Tages ist ja meine Intention immer, ich hole das Maximum aus meinem Golfspiel raus. Und wenn der Driver mir 3 Meter mehr bringt und sich vielleicht noch ein bisschen besser anfühlt, dann hole ich mit diesem Driver das Maximum aus meinem Golfspiel raus. Und beim Mentalen ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Leider ist es jetzt eher so, oder ja, nicht leider, aber es ist einfach so, dass eher jemand zu mir kommt oder sich eher jemand Mentaltrainer sucht, wenn das Kind schon ziemlich tief im Brunnen liegt. Und wir dann erstmal schauen müssen, dass wir da wieder rausklettern. Aber genau wie du es sagst, es gibt auch einige Jugendliche, die ich betreue, mit denen es natürlich viel einfacher ist zu arbeiten, wenn sie relativ wenig nachdenken, sehr klar im Kopf sind, im Sinne von, ja, ich mache mir jetzt einfach keine großen Gedanken, da rechts ist aus, habe ich gar nicht gesehen. Ich hau den Ball sowieso gerade aus. Das ist natürlich viel einfacher, jetzt am Selbstvertrauen zu arbeiten, das noch größer zu machen, um sie auf die nächste Stufe noch besser vorzubereiten. Weil es wird der Tag kommen, wo du gegen Leute spielst, da bist du nicht oder da fühlst du dich nicht als überlegen, da fühlst du dich nie als der Beste. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du mit der Situation umgehen? Jetzt kann ich immer darauf warten, dass die Situation kommt und es danach behandeln oder ich kann jemanden darauf vorbereiten. Und wenn du darauf vorbereitet bist, bist du eben in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung immer auf dem Weg zu deinem besten Golf. Darum geht es ja. die letzten Prozent rauszukitzeln. Und das sind bei dem einen 2, 3 und bei dem anderen sind es 50.
Ja, sehr gut. Ja, also deshalb so, wenn man jetzt einen Strich drunter ziehen kann, man eigentlich sagen, du brauchst immer einen Mentaltrainer. Was schon mal gut ist für dich. Ja.
Das ist schon.
Schon mal sehr wichtig.
Wie hast du in meiner Podcast-Folge hast du gesagt, mein Steuerberater sagt, du brauchst immer einen Mentaltrainer.
Ja.
Nein. Ich glaube, dass du als Golfanfänger hast du andere Baustellen. Es wird dir nicht schaden. Mir hat mal ein Schüler von mir hat mal zu mir gesagt, naja, dümmer werde ich ja dadurch nicht, wenn ich zu dir komme. Ich sage, ja, das ist schon mal richtig.
Das ist
Dümmer
ein
wirst du dadurch
sehr
nicht.
guter Ansatz.
Aber sicherlich, umso höher das Handicap, umso größer sind die Baustellen in anderen Bereichen.
Ja, also ich meine, du hast ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Übergriff von einer anderen Folge, du hast halt nur 100%, die du in dein Training packen kannst und die musst du halt aufteilen. Ja, und wenn du jetzt halt sagst, okay, ich habe halt diese 100% und habe davor halt, boah, sagen wir es mal, 50% Driver gemacht, 40% langes Spiel und dann 10% kurzes Spiel und jetzt auf einmal nochmal 20% Yannick irgendwie einbauen möchtest, geht halt nicht, ja. Und gerade als Anfänger hast du sicherlich erstmal noch andere Baustellen, die du eher nochmal fertig machen solltest. Und je besser du wirst, desto mehr Platz hast du einfach auch, um zum Beispiel einen Yannick mit einzubauen. Genau, sehr gut. Finde ich gut. Gefällt mir. Guter
Ja.
Antwort.
Ich gebe
Bist du
immer mein
bereit?
Bestes, ne? Dir
Bist du bereit für
gute
die
Antworten zu liefern.
nächste Frage?
Bin immer bereit, Patrick, das weißt du
Die
doch.
so ein bisschen kann man auch auf Clubmeisterschaften übertragen. Und zwar ist die Frage, also muss ich mal gucken, ah, okay, also die Frage, wie verhalten, wenn es ernst wird? Das ist auch wieder eine tolle, allgemeine, sehr offene Frage. Ich
Super.
würde das jetzt mal einfach für dich nochmal umformulieren, dass du nicht so viel Spielraum hast für offene Fragen. So eine Politikerantwort. Wie verhalte ich mich, wenn es auf den letzten Löchern ernst wird, um mein Handicap zu verbessern, Schrägstrich das Turnier zu gewinnen? Wir fangen mal mit Handicap verbessern an. Wir wollen ja nur 30 Minuten füllen heute.
Was mache ich, wenn es ernst wird? Das ist tatsächlich, die kann ich deutlich allgemeiner beantworten als die erste Frage. Worum geht es im Mentaltraining? Es geht darum, von einer maximalen Ergebnis- und Schlagorientierung wegzukommen und mehr Bewertung und mehr Aufmerksamkeit meinen eigenen Prozessen, die ich selbst kontrollieren kann, zu schenken. Bedeutet, im Klartext, um weniger nur auf das Ergebnis zu schauen und nur den Schlag zu bewerten und den nächsten Golfschlag als das Wichtigste in deinem Leben zu beachten, brauche ich einen Ersatz, weil nicht denken funktioniert nicht. Und der Ersatz sind prozessorientierte Dinge, wie zum Beispiel deine Routine, wie zum Beispiel die Ablenkung, die du zwischen den Schlägen einbauen kannst, ja, indem du mit deinen Flightpartnern quatschst oder über den nächsten Urlaub nachdenkst oder was auch immer. So dieses Schlag für Schlag denken, worüber Patrick und ich auch sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne sprechen, was im Endeffekt der Ideal- und der Endzustand ist. Das ist vor allen Dingen immer dann wichtig, wenn ich mich unwohl fühle. Und unwohl kann ich mich fühlen, wenn es nicht gut läuft. Und unwohl fühle ich mich aber auch garantiert, wenn ich unter Druck gerate, also wenn es eng wird auf den letzten Löchern, weil dann mache ich die Tür immer extrem weit auf für negative Gedanken und für diesen Quatschi, den du in deinem Kopf sitzen hast, der dir jetzt erklärt, dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist und dass du jetzt ganz arg aufpassen musst, dass du es nicht versaust auf den letzten Löchern, weil ansonsten haben wir jetzt super 14 Löcher gespielt und sind eigentlich auf dem besten Weg, uns runterzuspielen. Aber wenn du den jetzt links wieder ins Wasser schlägst, dann ist das alles für die Katz gewesen, was wir heute gemacht haben. Und wenn ich dem natürlich nicht nur die Tür aufmache, sondern den auch noch eintreten lasse, der dann schön bei meinem Schlag neben mir sitzt und mir das noch in der Ausholbewegung nochmal genau erklärt, wie das denn aussehen kann, dass der Ball links ins Wasser fliegt, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn er wirklich links ins Wasser fliegt. Das heißt, ich brauche ein Konzept. Ja, das ist das, was ich zumindest mache. Ja, gibt ja auch noch mehr Mentaltrainer draußen, aber für mich geht es immer darum, ein Konzept an der Hand zu haben, weil das ist einfach umzusetzen. Und in Situationen, wo du auf Loch 15, 14, 15, 16, das sind meistens so die typischen Löcher, wo du dann realisierst, ich lieg ja gut und wenn ich das jetzt reinbringe, dann habe ich mein Handicap verbessert. Dich quasi zu bremsen, ich rede immer von so einem Gedankenstopp, ja, also dir, stell dir mal ein Stoppschild vor, ein Verkehrsschild, ein Stoppschild, das dir einfach nur signalisieren soll, ich höre jetzt auf, an diesen Mist zu denken und ich orientiere mich wieder oder ich denke wieder an den Prozess, den ich eigentlich verfolgen möchte. Das bedeutet, dass ich zwischen den Schlägen möglichst locker bin, indem ich mich ablenke. Das bedeutet am Ball, dass ich einfach ganz normal meine Routine ablaufen lasse, wie ich es bei jedem anderen Schlag auch mache. Gefährlich ist immer dieses, jetzt ist es besonders wichtig und jetzt muss ich es besonders richtig machen. Weil damit setze ich mich so sehr unter Druck. Ich verlängere den Prozess. Wenn ich ihn verlängere, heißt auch immer, ich habe irgendwie mehr Zeit, um Blödsinn zu denken. Ich mache genau das Gleiche, wie ich es auf Loch 1 und Loch 2 und Loch 3 gemacht habe. Vielleicht auch den Übergang, du hast von den Clubmeisterschaften gesprochen. Wenn ich versuche, jetzt bei den Clubmeisterschaften etwas Besonderes zu machen, es besonders gut zu machen, dann kann es passieren, dass es besonders schlecht läuft. Weil du auf einmal Dinge machst, die du gar nicht kennst, die du nicht gewohnt bist, mit denen du dich vielleicht auch einfach nicht wohl fühlst. Und die Kunst liegt darin, in der Proberunde oder in der Privatrunde exakt das Gleiche zu tun, wie in der besonders wichtigen Situation an der 18, wenn der zweite Schlag übers Wasser aufs Grün muss, um die Clubmeisterschaften zu gewinnen. Weil du kannst jetzt nichts besonders richtig machen. Du kannst es leider beim Golf immer nur besonders falsch machen. Umso mehr du versuchst, jetzt etwas zu tun, was du nicht kennst, was du vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen hast oder von irgendjemand mal gehört hast, umso mehr bringst du dich aus deiner gewohnten Vorbereitung raus. Und deine gewohnte Vorbereitung ist im Endeffekt immer dein Anker, der dir dabei hilft, auch in den gleichen Gefühlszustand zu kommen. Und das ist das, was du ja möchtest. Du möchtest, obwohl es sehr wichtig ist, obwohl es jetzt drauf ankommt, möchtest du dich wohlfühlen. Du möchtest mit der Situation vertraut sein.
Heißt also, egal ob du jetzt, ob es dir ums Handicap geht oder ob du die Clubmeisterschaften gewinnst, du solltest nach Möglichkeit immer dasselbe machen.
Ja.
Immer mit der gleichen Routine arbeiten und nicht etwas besonders toll oder schön machen. Oder um es jetzt in der Golfersprache nochmal zu sagen, du musst deinen Driver jetzt nicht nochmal 5 Meter weiterhauen wie normal. Ja, du musst den Ball nicht nochmal mit 1000 Umdrehungen mehr Backspin nach vorne spielen, sondern du bleibst in deiner gewohnten Routine.
Bleibst in einer gewohnten Routine, hast dir am besten einen Spielplan zurechtgelegt, wie du den Golfplatz spielst. Mentaltraining hat ganz, ganz viel mit Planung zu tun. Ja, umso besser ich, sage ich mal, meine Runde plane, strategisch, aber auch mental, umso einfacher ist es, das auch umzusetzen. Und um so ein bisschen den Vergleich zu schließen oder ja, ihn zu schließen, es ist egal, ob du auf der Tour spielst, ob du eine Clubmeisterschaften spielst oder ob du jetzt ein keine Ahnung, Einladungsturnier spielst, was dir jetzt besonders wichtig ist. Es geht immer darum, dieses, mir ist es besonders wichtig und das ist bei jedem etwas anderes. Wir Menschen sind alle gleich und das Gefühl, das du hast am Ball und auch zwischen den Bällen und auch vor dem ersten Abschlag und vor dem letzten Schlag übers Wasser, das ist bei uns allen gleich. Der gute Golfer kann nur in der Regel etwas besser damit umgehen. Das heißt aber nicht, dass der nicht nervös ist und sich nicht auch denkt, oh je, wenn der jetzt ins Wasser geht, dann passiert XY. Oder der Tourspieler, der sich dann denkt, wenn ich den jetzt an der 18 nicht aufs Grün haue, dann mache ich meinen Par nicht und dann schaffe ich den Cut nicht und dann habe ich kein Geld verdient und dann kriege ich keine Punkte und so weiter. Ja? Das heißt, die Prozesse sind bei uns Golfern grundsätzlich immer die gleichen, egal in welcher Spielstärke ich mich befinde. Die Frage ist nur, wie schaffe ich es, eben bestmöglich damit umzugehen? Und das ist dieses Thema weg von der Ergebnisorientierung hin zu prozessorientiertem Denken.
Und ich würde noch ergänzen, aber du hast es schon gesagt, ich sage es nur noch mal deutlicher, nicht links und rechts gucken, ja, also nicht gucken, was macht jetzt mein Mitspieler, sondern bleib bei dem Plan, den du geschmiedet hast. Ich hoffe, der Plan ist gut. Bleib dabei, egal was links und rechts passiert. Und dann bist du bei dir, genau dem, was Yannick jetzt 25 Minuten lang erklärt hat, dass du dann da eben wirklich die Sicherheit hast in der Planung und in der Routine.
Waren
Sehr
erst
gut.
15, waren nur 15.
15? Dann
Ja, ich habe
hab.
die erste Frage habe ich ja kürzer beantwortet, um jetzt ein bisschen Zeit rauszuholen, um mich nochmal austoben zu können.
Sehr gut, super. Sollen wir die letzte Frage noch machen?
Die letzte Frage machen wir auf jeden Fall noch, aber wir haben natürlich davor erstmal, wie es immer so ist, vor dem Highlight kommt ja der Werbeblock, Patrick.
Ja, bitte. Du hast die Zahlen und Fakten. Du weißt, ich
Ich habe die Zahlen und Fakten.
verwechsel immer
Patrick und ich,
sämtliche
wenn wir einen
Termine und bin dann am
Podcast,
falschen Ort, ja.
wenn wir einen Podcast aufnehmen, nehmen wir nicht immer nur einfach nur einen Podcast auf, sondern wir haben auch zwei, drei Termine zum Ankündigen, wie du das Ganze live erleben kannst, beziehungsweise auch live in die Praxis umsetzen kannst, worüber wir hier so den ganzen Tag sprechen. Das eine ist unser eigentlich schon Klassiker, unser Level 1 Golf-Mental-Seminar am 14.10. bei dir im Club, im Golfclub Schloss Monrepo. Und vor allen Dingen ein absolutes Highlight, wie ich finde, Patrick, nämlich das erste, allererste Level 2 Seminar, einen Tag später am 15.10., auch bei dir im Golfclub. Für das Level 1 werden wir, ich denke, ich kann das sagen, einfach die Infos in die Shownotes packen.
Ja, genau.
Für das Level 2 schreibst du bitte Patrick oder mir, schreib es am besten mir, dann wird auch das verlinkt, eine E-Mail und dann bekommst du alle Infos, warum das wirklich ein besonderes Seminar ist, warum du da dabei sein solltest und vor allen Dingen, und das ist die kleine Herausforderung, wie du überhaupt bei dem Seminar dabei sein kannst.
Genau, und deshalb alles in den Shownotes. Und da steht nochmal ganz deutlich drin, ihr müsst Yannick schreiben. Und wie gesagt, Level 1, super. Level 2, unglaublich gut. Weil da haben wir uns jetzt viele Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze jetzt aufbauen, wie können wir noch mehr erzählen. Und es wird nochmal ein neues Level sein, was ich so, glaube ich, noch gar nicht so richtig in Deutschland gesehen habe tatsächlich.
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich
Ja.
auch nicht. Aber dann haben wir jetzt auch ein Highlight.
Richtig.
Okay. Wir haben noch
Ab
ein
in die
Highlight jetzt.
Sonne.
Ab in die Sonne, so ist es. Nämlich zum Saisonstart 2024. Vom 11. bis 18.3. geht es nach Südspanien, Costa Balena Resort. Wir waren dieses Jahr schon da, auch unter erschwerten Bedingungen. Trotz Streiks sind wir über 17 Flughäfen angereist, um mit der Gruppe trainieren zu können. Es war dieses Jahr trotz des Reisestress schon irgendwie echt richtig gut. Nächstes Jahr wird es definitiv noch viel besser. Warum? Ihr habt einen super, super Golftrainer dabei und ich denke auch einen sehr guten Mentaltrainer dabei, die euch dabei helfen werden, wie du wirklich PS auf die Straße bekommst. Also es geht darum, wie kriege ich das, was ich eigentlich kann, auf den Golfplatz in das Turnier. Das ist unser Ziel, mehr aus eurem Golfspiel rauszuholen. Und was wir nicht machen, ist, wir haben keine 50 Teilnehmer und schenken jedem einzelnen Teilnehmer 0,3 Sekunden Zeit, sondern wir haben maximal 12 Personen auf dieser Reise. Das heißt maximal 3 Flights, um wirklich effektiv arbeiten zu können, um qualitativ auch da, ja, unser Anspruch ist immer irgendwie qualitativ das nächste Level zu erreichen. Dabei geben wir uns auch größte Mühe und ich denke, das werden wir auch nächstes Jahr hinbekommen. Stichwort ist eigentlich VIP-Golfreise.
VIP-Golfreise habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erklärt. Das unterscheidet unsere Golfreise von allen anderen Golfreisen. Wir wollen weniger Leute mitnehmen und dafür umso besser mit euch zusammenarbeiten, mehr in die eigentliche Performance gehen, eine Golf-Performance-Reise. Und wir werden keine riesen Massenveranstaltung machen, was dann nur unser Konto füllt, aber euch nicht besser macht, sondern es wird eine sehr exklusive Golfreise werden. Und wenn ihr da, wie gesagt, mehr Infos wollt, direkt an Yannick schreiben.
Beziehungsweise
Alle,
auch der Link zur
genau,
Webseite.
alle Infos dann in den Shownotes. So, Werbeblock Ende. Letzte Frage, und die darfst du mal kurz zuerst beantworten. Ich sage danach noch meine persönliche Meinung. Wir haben es auch nicht abgesprochen. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Die Frage war, das muss ich sie nochmal, ah nee, ich habe sie gar nicht abfotografiert. Die Frage war, brauche ich eine Lobwedge?
Sehr gut. Sehr schön, dass ich die zuerst beantworten darf,
Ja,
Patrick.
du so
Das
als
so als
Amateur ist doch.
Moderator sehr gut eingeleitet. Sehr schön. Nein, wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen und ich schlüpfe jetzt auch aus der Rolle vom Mentaltrainer ein bisschen raus und gehe in die Rolle des Golfspielers. Aus meiner Tasche ist mein 58 Grad Lobwedge, muss ich allerdings dazu sagen,
Von
nicht
Titleist habe ich gehört,
rauszudenken.
von Titleist,
Und
ja.
natürlich von Titleist, was auch sonst. Gibt nur eine Wedge in meiner Tasche. Das ist mein absoluter Lieblingsschläger in meinem Golfbag. Also nicht wegzudenken, wird auch nicht passieren, dass die jemals die Tasche verlässt, beziehungsweise wird schon passieren, aber dann kommt eine neue nach, die dann genauso aussieht. Aber um die Frage tatsächlich zu beantworten, nein, brauchst natürlich keine Lobwedge. Ich glaube, dass du mit 56 Grad, also mit einer Sandwedge, so ziemlich alles bewältigen kannst, was dich auf dem Golfplatz erwartet. Wo es natürlich ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn der Ball jetzt wirklich so ganz, 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 ganz hoch und ganz, 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 ganz weich landen soll. Die Frage ist nur, brauche ich diesen Schlag, beziehungsweise würde ich ihn wirklich in einem Turnier anwenden? Und wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen kann, ich behaupte mal, ich kann den Schlag 9 von 10 Mal, sofern der Ball ordentlich liegt, ich würde ihn in einer absoluten Drucksituation nicht spielen. Dann würde ich tatsächlich eher einen Zwei-Putt in Kauf nehmen, weil ich den Ball einen Ticken hinter die Fahne spiele, als dass ich jetzt den Flopshot auspacke, wo dann doch irgendwie alles rauskommen kann. Und das ist eigentlich so die einzige Situation, wo du wirklich einen Lobwedge brauchst. Aber also auch das würde mit einer Sandwedge gehen, aber klar ist natürlich, umso mehr Loft, umso einfacher ist der Schlag. Ansonsten brauchst du definitiv kein Lobwedge. Ja, auch wenn wir uns da gerne ein bisschen drüber amüsieren, weil diese Frage so häufig kommt aus verschiedenen Ecken. Das mal meine persönliche Meinung dazu. Vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen aus der mentalen Geschichte heraus. Umso stabiler du mental bist, das heißt auch, dass deine Gedanken sortierter sind und klarer sind, umso klarer wird dir auch sein, dass Golf leider von schlechten Schlägen und mittelmäßigen Schlägen lebt und nicht von diesem einen Highlight-Schlag, was natürlich so ein sensationeller Flopshot über das Wasser auf die kurze Fahne und der landet direkt an der Fahne und liegt dann tot dran. Das ist an der Bar natürlich ein Highlight, wird aber im Durchschnitt nicht zu einem besseren Score führen. Es wird der etwas sicherere Schlag, 4, 5 Meter hinter die Fahne, im Durchschnitt zu einem besseren Score führen. Also auch aus mentaler Sicht nicht sinnvoll, oder was heißt nicht sinnvoll, du brauchst es nicht. Ich sage nicht, es ist Quatsch, so einen Schläger in der Tasche zu haben, aber du brauchst den Schläger nicht. Da gibt es mit Sicherheit andere Schläger, die deutlich, deutlich wichtiger und deutlich hilfreicher sind.
So, wir beenden jetzt das Gespräch. Ja, wir trennen uns ab sofort und es gibt keine Metall-Workshops. Nein. Also, warum wir natürlich immer so drüber lachen, ist, es gibt einen Golflehrer, der natürlich immer sehr, sehr stark damit polarisiert mit seinen Aussagen. Ich sag mal so, leben und leben lassen. Ja, also der Otto-Normalgolfer ist, glaube ich, ganz, ganz oft überfordert mit einer Sandwedge, die er aufdrehen muss. Also wenn der dann jetzt da anfängt, so, was er so ein Kollege sagt, hier hör mal, brauchst du eine Sandwedge und wenn es mal hoch sein muss, dann musst du die halt aufdrehen, produziert in den meisten Fällen einfach nur einen Volltop übers Grün, sind wir ganz ehrlich, weil die Wedge, die meisten Leute im Back haben, sind nicht gefittet, der Grind passt nicht, der Bounce passt nicht. So, plus, das hat zum Beispiel Cobra, ja, die machen auch Wedges, mein Freund, die haben so einen
Sehr gute sogar, habe ich
Full-Face-Boost.
gehört.
Die haben richtig, ey, also wenn ich einen Linkshänder-Schläger besorgen kann, ich schicke dir mal einen zu. Die haben so einen Full-Face-Grinds. Ja? Also das heißt, da ist zum Beispiel sind die Grinds, die Grooves, sorry, die Grooves,
Los, ja.
oder später heute Abend, die Grooves über die ganze Schlagfläche. Also die ganze Schlagfläche. Sieht erstmal komisch aus, muss ich auch zugeben. Ist aber natürlich, wenn du eine 56 Grad hast, wie ich, relativ cool, weil du kannst dann auch mehr mit der Schlagfläche arbeiten. So, das nimmt schon mal ganz viel an Druck weg, weil du natürlich die Schlagfläche dadurch auch ein bisschen größer machst. Wenn dann da noch der Grind passt, ja, und der Bounce passt in dem Moment, kannst du ja mit so einer 56-Grad-Wedge relativ viel zaubern. Wenn du, und das wäre jetzt für mich die einzige Begründung, wenn du eine Lob-Wedge haben darfst, sollst, musst, wenn dein Platz, den du am häufigsten spielst oder immer spielst, das wirklich fordert. Als Beispiel. Du bist einer, der leider, Yannick, nie das Grün trifft. Warum auch immer, ja. Und jetzt ist es so, jetzt verfehlst du leider dieses Grün immer ganz knapp links oder rechts. Und die Grüns sind so hochgelegen. Weißt du, wie ich meine? Also das
Ja,
ist
aufgesetzt, ja.
also aufgesetzt. Ja? Also wenn du das Grün nicht triffst, der rollt runter. Und das heißt, du hast dann erstmal so einen Höhenunterschied, also vom links vom Grün oder rechts vom Grün auf das eigentliche Grün. Und mit einer normalen Sandwedge kriegst du den da halt, weil es deine Kompetenz nicht hergibt, nicht zum Halten. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, mach mal eine Strichliste und zähle mal, wie oft du diesen Schlag wirklich auf eine Runde hast. Wenn du den, sagen wir es mal, 3, 4 Mal pro Runde wirklich brauchst, dann gehst du zu einem Fitter, lässt dir eine 60-Grad-Wedge fitten oder 62, ist mir Wumms, je nachdem, was du brauchst für dein Grün. Mit wahrscheinlich sehr wenig Bounce und mit einem zu dir passenden Grind. Titleist hat es ein bisschen anders wie Cobra und Caliber hat es auch nochmal ein bisschen anders, aber auf jeden Fall, Grind kann man unwahrscheinlich viel mittlerweile machen. Und das bedeutet in
Unglaublich
dem
wichtig.
Fall, bitte?
Es ist fast wichtiger als der Loft, weil wenn ich den
So.
Ball nicht sauber treffe, dann bringt mir
Ja,
das nichts, wenn
genau.
ich
Deshalb
mehr
muss
oder weniger Loft habe.
der Grind muss einfach zu dir passen. Und das heißt, in dem Fall kannst du dann von mir die Erlaubnis kriegen, den Lobwedge einzupacken, wenn es deinen Platz hergibt, den du am meisten spielst. Wenn du jetzt jemand bist, wie jetzt die meisten Amateur, fast Profi-Golfer, die ja jedes Wochenende woanders spielen, solltest du vielleicht einen Lobwedge im Bag haben, sie aber dann für das Turnier aussortieren, weil du da lieber ein Hybrid- und Fairway-Holz brauchst oder irgendwie sowas. Ja, also du reist zu dem Turnier mit 15 oder 16 Schlägern an und sortierst dann vor Ort, was du brauchst. Wenn du jetzt aber der Otto-Normal-Golfer bist und dein Heimatclub, und ich kenne genug Plätze, die sind so, braucht einfach diesen hohen, weichen Schlag, den du beschrieben hast, dann kauf dir halt eine. Ja, dann ist es auch okay. Es muss aber vom Platzdesign her das erfordern und das Ding muss bitte unbedingt gefittet sein, weil dieser Grind muss zu dir passen. Du kannst dir, wenn du den falschen Grind bestellst, das Leben so unglaublich schwer machen. Ja, ich hatte einen Spieler, der hat sich einen totalen Quatsch aufschnappen lassen, weil der war in so einer Golfhauskette, und da gab es halt so einen Schläger und bla bla und hin und her. Dann kam der mit einer 60 Grad Wedge mit 4 Grad Bounce. Was meinst du, was der das Vorgrün abrasiert hat? Also egal, was der gemacht hat, der hat da einen Friseur gespielt. Der hat immer, aber wirklich immer oben schön die Grasnarbe abgeschnitten. Ja, und der ist einfach jedes Mal stecken geblieben. Weil das Ding halt kein Bounce. Die Leading Edge kommt immer zuerst, der ist immer stecken geblieben. Ja, dann hat er da irgendwie 200 Euro ausgegeben für einen absoluten Kackschläger. Deshalb lasst euch fitten. Bounce Grind muss zueinander passen. Und wie gesagt, wenn es dein Golfplatz erfordert, dann kauft ihr halt so ein Ding, dann ist es auch okay. Im besten Fall hast du, wie gesagt, mehrere Wedges und sortierst dann für den Platz aus.
Finde
Sehr
ich
gut.
sehr, sehr, sehr gut, was du sagst. Vielleicht kann ich da noch ganz kurz was dazu sagen, weil das kenne ich tatsächlich jetzt von Titleist, aber das soll jetzt gar keine Titleist-Werbung sein, sondern das macht jeder Hersteller. Alle Hersteller haben verschiedene Grinds, verschiedene Bounce-Grade. Und meine bescheidene Erfahrung in der Hinsicht, du als Fitting-Profi kennst dich damit noch viel besser aus, ist aber, es werden die Eisen gefittet und es werden die Hölzer und der Driver gefittet, aber die Wedges werden irgendwo im Golfhaus gekauft. Und das ist, finde ich, fast noch schlimmer, als wenn du, also, nee, nicht noch fast noch schlimmer, es ist noch viel schlimmer, als wenn du einen Driver einfach von der Stange kaufst, weil das wird schon irgendwie, wenn das Regular ist und das Regular wird das irgendwie schon hinhauen. Jetzt auch nicht so gut wie ein Fitting. Aber wenn du eine Wedge hast, und ich kenne ja diese 4 Grad Bounce, das ist ja, bei Titleist heißt es ja L-Grind, weil das vom Lefty kommt, vom Herrn Mickelson, dieser 4 Grad Bounce, den spielt auch genau eine Person auf dieser Welt.
Ja,
Also
er.
Ja, also den spielt einfach kein Mensch, weil er nicht spielbar ist. Und das ist ganz wichtig, ein Wedge-Fitting. Ich glaube, das kann man bei dir doch auch machen.
Das kann man auch machen mit ein bisschen Vorlaufzeit. Und falls ihr nicht zu mir kommt zum Fitting, glaubt mir, es gibt auch in Wedges was anderes wie ein Stahlschaft. Ja, also es würde ja auch gerne von, es gibt nur ein, ich glaube, Dynamic Gold Wedge
R300,
Flex, ja, wie die
S300.
Dinger heißen. Ey, es gibt so krasse Schaftkombinationen mittlerweile in Wedges. Also selbst für Mädels gibt es mittlerweile Schaftvarianten. Das ist unglaublich. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr werdet auch zwischen den verschiedenen Schlägerherstellern mit eurer gleichen Schlagart unterschiedliche Spinrates haben. Glaubt man nicht, ist aber so. Und deshalb nicht einfach nur kaufen, sondern testet, messt und vor allen Dingen, wenn es geht, probiert es auch mal auf dem Rasen dann aus. Ihr werdet tatsächlich Unterschiede haben. Also ich hatte letztens ein Wedge-Fitting zwischen, den Namen sage ich nicht, den Namen sage ich nicht, Titleist und Cobra. Also es waren vier Namen, ja, die wir da getestet haben. Und wir hatten eine Differenz an Spinrate vom schlechtesten zum besten von fast 6000 Umdrehungen.
Das ist viel.
Das kann dir vor, das kannst du dir vorstellen, diese eine Wedge, ja, die toll beworben wird, ja, die hatte mit Ach und Krach ein bisschen mehr wie 2000 Umdrehungen und der hat die relativ gut getroffen. Und das war schon krass. Ja, und dann die anderen Hersteller sind dann immer ein bisschen höher gegangen. Und am Ende haben wir dann tatsächlich eine Wedge gefunden, die war richtig gut und die hatte auch richtig viel Umdrehung. Deshalb auch unbedingt testen. Also Strich drunter, Grüße gehen raus an den Kollegen. Lobwedge, wenn es deinen Platz hergibt, bitte ja, sehr gerne, dann aber gefittet. Und ansonsten im besten Fall hast du verschiedene Schläger im Back und sortierst einfach dann vor der Runde aus.
Sehr gut. Wir haben mal ein Thema gefunden, wo wir uns nicht zu 100%ig einig sind. Obwohl, wenn man ins Detail schaut, sind wir auch wieder nicht ganz weit voneinander entfernt.
Ja, aber das ist wie wenn wir über Whisky Sour und Negroni reden. Da sind wir uns auch nicht einig. Aber ist auch okay. Jeder darf das trinken, was er möchte, Yannick, ja.
So ist es. So ist es. Das ist ganz wichtig. Wenn er gut gemacht ist.
Sehr gut. Dann, wenn auch ihr mal mit uns einen Whisky Sour oder einen Negroni trinken wollt, denkt an die Golfreise. Ansonsten freut Yannick sich über jede Nachricht, die er bekommt zu unseren Workshops und zu unserer Golfreise. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, dass wir euch mal wieder zusammen auf die Nerven gehen dürften. Und wie gesagt, alle Infos in den Shownotes.